Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Markus Becker. Ich habe gelesen, Sie sind eine Ausnahmeerscheinung unter den klassischen Pianisten, und zwar deswegen, weil Sie ein großer und virtuoser Jazz-Improvisator sind. Sind das zwei Beine, die Sie besitzen, die beide gleich belastbar sind?
Naja, ich bin sozusagen mit dem Jazz als zweiter Muttersprache aufgewachsen. Ich habe mich als Kind schon dem Klavier genähert, indem ich improvisiert habe, also das, was mich so an Musik umgeben hat, und das war eine ganze Menge, zu versuchen, irgendwie nachzuahmen. Und später kamen dann erst die Noten dazu. Aber dieses Improvisieren, mit dem ich angefangen habe, das hat sich bis heute gehalten und hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiter verändert und verfeinert, auch dadurch, dass ich dann mit anderen Musikern vom selben Schlage Kontakt habe. Wir haben Bands gegründet und wieder aufgelöst in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Und das hatte immer neben der sogenannten Klassik, dieses weite Feld, also nicht die Epoche, sondern dieser Begriff der Kunstmusik, hatte das immer für mich einen hohen Stellenwert.
Jetzt haben Sie sogar eine CD nur mit Jazz herausgebracht.
Ja.
Was für einen Stil würden Sie denn sagen, wenn Sie sich selber beobachten und zuhören beim Jazz-Piano?
Gute Frage. Also es sind sehr viele Einflüsse, die ich da selber raushöre. Also ich würde erst mal denken, was als ganz wichtiger Bestandteil dazukommt, ist für mich eine klangliche Ästhetik, die vielleicht die Erwartung an Jazz-Klavierspiel etwas erweitert, weil ich natürlich die Klangkultur eines klassischen Pianisten versuche auszuprägen und das auch im Jazz, obwohl natürlich eine bestimmte so eine perkussive Note auch dazugehört. Ich glaube, das, was auch auf dieser CD Freistil zu hören ist, ist eigentlich doch ein Mosaik an besonders abwechslungsreichen, zum Teil kontrastierenden, zum Teil fast ineinander übergehenden Strukturen, die reichen vom Dixieland nachgeahmt über große spätromantische Klangbäder bis zu atonalen, grotesken Miniaturen. Ich möchte gerne auch überraschen. Und ich habe mich sogar selber überrascht bei der Aufnahme.
Aber Sie sind ganz allein da. Sie haben keinen Bass dazu oder ein Schlagzeug, gar nichts. Ist das nicht sehr allein dann auf einer Bühne?
Ach, das ist herrlich. Also wir haben aufgenommen im Bremer Sendesaal. Das ist fast jedem klassischen und auch jedem Jazzmusiker ein Begriff. Ein Saal, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde und der so eine angenehme, strenge Ruhe hat, in der man sich sehr wohl fühlt und wo man auch ohne Publikum das Gefühl hat, man spielt für jemanden. Es ist was ganz Faszinierendes. Und ich glaube, der Saal hat so seinen Teil dazu beigetragen, dass ich so das Gefühl habe, ach, hier kannst du wirklich 3 Tage mal du selber sein. Daraus sind Stücke entstanden, die zwischen 1 und 2 Minuten auch zum Teil nur dauern. Oder auch Dinge, die so eine Art Songqualität haben. Und dann galt es auszusuchen. Das war der eigentliche kreative Prozess. Dann zu sagen, das nimmst du nicht. Das ist eine herrliche Arbeit.
Ich habe von den 2 Beinen gesprochen, ja, und gefragt, welches das stärkere ist zurzeit. Mir scheint es so zu sein, dass das klassische Bein die Basis ist, auch dafür, wie Sie Jazz spielen.
Genauso würde ich sagen. Klassik ist natürlich ein falscher Begriff, komplett einengend. Wir meinen ja immer das ganze Feld dessen, was notiert ist und an dem man sozusagen als Interpret oder Interpretin detailliert arbeitet und immer weiter nach innen geht, immer weiter in kleinste Zusammenhänge, die man dann schließlich wieder zu einem Großen macht. Und genauso irreführend ist für mich eigentlich dieser Begriff Jazz. Das ist natürlich auch eine Musik, die inzwischen eine ganz eigene Geschichte hat, die immer weiter geschrieben wird. Und die Bezüge zwischen diesen Feldern werden ja immer weiter vermischt. Also sowohl was Interpreten angeht, die über den Horizont schauen oder über den Tellerrand, als auch was das Publikum betrifft, was immer weiter für beide Bereiche sich gegenseitig sozusagen öffnet.
Beim Musikfestival Heidelberger Frühling 2020 wird man Sie in dieser Eigenschaft als Jazzpianist, ich sag's jetzt mal so, durchaus hören können. Mhm. Da treten Sie damit auf. Sie kommen auf Einladung, glaube ich, von Igor Levit für die Kammermusikakademie. Mhm. Da werden Sie unterrichten. Mhm. Und dann auch für das Festival im Festival Standpunkte. Da werden Sie ein großes Abschlusskonzert geben. Überall wird man Sie improvisieren hören können, wahrscheinlich aber auch nicht improvisieren, sondern vom Blatt spielen.
Vom Blatt spielen heißt jetzt natürlich nicht prima vista, ja, sondern mit den Noten vor der Nase oder auch mit den Noten im Kopf. Ja, also ich bin sehr froh und glücklich über diese schöne Einladung, vor allen Dingen über dieses sehr vielseitige Programm. dass ich mich mit jungen Leuten spielend finde, als Partner von Igor in einem Abend, in dem wir uns abwechseln, aber auch zusammenspielen, als Improvisator und, soweit wir das besprochen haben, auch mit einem Improvisationskurs, über dessen Konzept ich mir erst selber klar werden muss, weil in der Improvisation selber ja dieses Unvorhergesehene liegt, was man trotzdem systematisieren kann ein bisschen. Das finde ich so toll und aufregend schon im Vorfeld an dieser Woche, dass das so ein großes Portfolio ist.
Die Frage für mich ist, viele Jugendliche spielen ein Instrument in der Hoffnung, dass sie dann entweder in Rockband damit kommen können, früher vielleicht eher auch in Jazzband gehen können, aber da muss man improvisieren können. Und viele scheitern dran, dass man das nicht einfach so hinkriegt. Den Schalter kann man einfach nicht umlegen. Meinen Sie wirklich, Sie können den Teilnehmern an der Kammermusikakademie auch beibringen, sich zu lösen vom Text und zu improvisieren, Musik zu improvisieren?
Ich glaube schon. Also es geht ja nicht darum, sofort mit schwierigen Standards einzusteigen oder harmonische Verläufe zu improvisieren, die man erst mühsam lernen muss. Es reicht ja zum Teil, wenn man, sagen wir mal, man spielt einfach in der linken Hand einen Bordun, eine Quint und versucht mal zu hören, was sind da für Obertöne drin, was schwingt da mit, was passt dazu, was passt nicht dazu. Und da würde ich auch immer denken, dieser schöne Satz, im Jazz gibt es keine falschen Töne. Und den zweiten Satz, Wiederholung macht schön. Denn beim dritten Mal gespielt ist auch der falsche Ton ein richtiger Ton. Also dazu möchte ich einfach ermutigen. Ich glaube, das Wichtige am Improvisieren ist, dass man neugierig ist und dass man sagt, was habe ich für Möglichkeiten? Und nicht, dass man sagt, ach nee, das kann ich nicht, weil ich mir sicher bin, dass jeder, den es irgendwie zur Musik zieht, auch einen Sinn dafür kultivieren kann, sich selbst zuzuhören und sich zu öffnen für dieses Spiel mit Möglichkeiten.
Und die Kunst vom Blatt zu spielen, jetzt wieder weg von der Improvisation. Mozart hat die Partituren eine Stunde vor dem Konzert erst fertig gehabt. Mhm. Das war ja früher gang und gäbe. Heute wird das gelehrt noch. Sie sind ja auch Professor an der Hochschule in Hannover. Wird es gelehrt vom Blatt spielen?
Ich halte die Studierenden immer dazu an, neben dem, was sie sozusagen auf lange Sicht über lange Zeit lernen und erarbeiten, sich auch einfach mal hinzusetzen und einen ganzen Nachmittag Beethoven-Quartette vierhändig oder unbekannte klassische Stücke, sich schnell einen Überblick zu verschaffen über ein Werk und das dann wieder zur Seite zu legen. Also so ein Lerntempo und ein Tempo, in dem man einen Überblick bekommt, kann was ganz Unterschiedliches sein. Nur das Blattspiel ermöglicht uns natürlich, uns sehr schnell zu orientieren. Also ich glaube allerdings, dass man durch tolles Blattspiel nicht gleich ein besserer Interpret ist. Nur man kann sich schneller im Werk orientieren und es macht einfach großen Spaß.
Und man hat vielleicht auch mehr Engagements, wenn ein Pianist ausfällt und man sagt, ja, ich kann das vom Blatt spielen, dann hat man dieses Engagement.
Was ich ganz besonders gut finde, sind immer die Leute, gar nicht dieses Prima Vista, dieses sofort alles erfassen, sondern meinetwegen sich einmal durchquälen, ist dann aber schon ganz gut können. Also dieses sozusagen auf den zweiten Blick, das ist fast noch interessanter. Niemand setzt sich auf die Bühne mit einer Partitur, die noch gar nicht aufgemacht ist und guckt mal und dann in der Konzertsituation, das haut einen völlig raus. Also da braucht man schon starke Pillen, um sowas zu bringen. Aber natürlich ist man im Vorteil und gerade in einer Kammermusiksituation, wenn es jetzt heißt, kannst du mit mir in 3 Tagen 4 Mozart-Sonaten spielen und ob das jetzt für den Mozart gut ist, ist eine andere Frage. Aber es überhaupt zu können, gibt einem schon große Sicherheit.
Dann habe ich gelesen, dass Sie auch sehr intensiv bei Alfred Brendel hineingehört haben, wie man spielt und so weiter. Ja. Was haben Sie denn von ihm mitgenommen?
Er hat mich eigentlich sehr überrascht. Also an Alfred Brendel ist kein Pianist meiner Generation vorbeigekommen. Das war sozusagen der klassische Übervater. Alles, was Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt betraf, man hatte so das Gefühl, er dringt so vor in den Werken, dass er nun wirklich ganz genau weiß, wie er es spielen will. Manchmal vielleicht ein bisschen zu streng mit sich selber und mit anderen, aber es hatte so was umfassend Gebildetes, seine Art zu spielen und auch sich zu artikulieren. Und irgendwann habe ich den Beschluss gefasst, ihn mal kennenzulernen, habe über eine gemeinsame Bekannte ihm geschrieben und tatsächlich hat er sich bei mir gemeldet. Es war ein enormer Moment, ihn am Telefon zu haben. Das ist 30 Jahre her und seitdem sehen wir uns regelmäßig bis heute. Und was mich so im Nachhinein gewundert und gefreut hat, ist seine unglaubliche Emotionalität mit Musik. Er ist ja immer so, wird er ein bisschen hingestellt als sehr kluger, denkender, intellektueller, philosophischer und so weiter, wissender Interpret. Aber die Lust und das unglaubliche Herz, mit dem er Klavier spielt, er kann keinen Ton spielen, der nicht beseelt ist. Das hat mich überrascht und das rührt mich bis heute.
Sie selbst haben sich verdienstvollerweise mit dem Klavierwerk von Max Reger intensivst beschäftigt und ich glaube, alles auch eingespielt, was er geschrieben hat auf 12 CDs. Mögen Sie ihn hinterher noch?
Ich liebe ihn, wirklich. Und zwar, diese große Aufnahmeserie kam damals in den 90er Jahren zustande durch die Idee der Plattenfirma Torophon, die gesagt haben, Mensch, das ist doch ein großer Komponist und ist kaum was aufgenommen von seinen Klaviersachen, immer nur dieselben drei Stücke. Und da haben wir gemerkt, es gibt Stoff für 12 CDs. Und das Überraschende daran war, dass er für das Klavier so komplett anders schreibt als für die Orgel und dann schon wieder fürs Orchester und für zwei Klaviere und in der Kammermusik. Größtenteils Zyklen von poetischen kleinen Stücken, Miniaturen, die heißen dann Silhouetten oder Träume am Kamin oder aus meinem Tagebuch. Das sind bestimmt 250 einzelne Stücke, die er da hinterlassen hat und die natürlich schon vom Format her viel übersichtlicher sind als diese riesen Orgelstücke. Und ich glaube tatsächlich, dass durch diese Aufnahmen ein bisschen auch das Regerbild vielleicht korrigiert werden konnte oder aufgehellt werden konnte, so in Sachen, Mensch, das ist ja überraschend, dass der sowas auch kann. Denn man denkt bei Reger immer als erstes an die Orgel und an das, was einen da alles an Klängen überfällt. Aber ich fluche auch so manches Mal. Auch als guter Blattspieler habe ich wirklich meine Mühe, diese Akkordgebilde, gerade in der Kammermusik, da schreibt er wirklich die schwierigsten und undurchdringlichsten Klavierparts.
Also man braucht große Tatzen dazu.
Große Tatzen und man muss einfach auch wahnsinnig gut lesen können. Ich schreibe mir oft die Harmonisierung dazu. Wie viel verminderte Dreiklänge es gibt, habe ich erst bei Reger gelernt. Es ist eine Regersche Spezialität.
Reger hat Ihnen auch dazu verholfen, dass Sie jetzt im Jahr 2019 den, ich glaube zum dritten Mal wurde der vergeben, Opus Classic für eine Einspielung mit dem Klavierkonzert F-Moll von Max Reger bekommen haben. Wie war Ihnen da zumute, als Sie das erfahren haben?
Ach, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil dieses Projekt, dieses Konzert zu spielen und als Live-Aufnahme auch auf CD zu bringen, meine Idee war. Ich bin damit damals auf die Radiophilharmonie des NDR, das ist das hannoversche NDR-Orchester, zugegangen und wir sind sofort handelseinig geworden, haben gedacht, jawohl, das müssen wir mal machen. Und als die Konzerte gespielt waren, habe ich mir die Aufnahmen angehört und gedacht, Mensch, das ist gar nicht so übel geworden. Dann gab es noch ein bisschen was zu verhandeln, wie das immer so ist, die Rechte an den Noten und keine Ahnung. Und wir haben das Ganze ergänzt durch Solostücke, die späten Episoden, damit die CD auch voll wird. Deshalb, weil das für mich natürlich auch, man kann so sagen, so ein Schlussstein in meinem Reger-Oeuvre sozusagen, das gesamte Solowerk und dann dieses Klavierkonzert dazu, hat mich das einfach besonders gefreut, dass da eine Jury ist, die nicht nur den Blick hat auf die Dinge, die sich gut verkaufen oder die auf den ersten Blick markttauglich sind, sondern auch ein bisschen da guckt, wo dann vielleicht andere interessante Sachen gemacht werden.
Das scheint ja auch ein Markenzeichen von Ihnen zu sein, dass Sie jetzt nicht die erste Galerie der ganz bekannten Konzerte vorwiegend spielen, sondern dass Sie mal schauen, wer steht denn eigentlich vielleicht auch ganz unverdient in der zweiten Reihe, vielleicht sogar in der dritten Reihe.
Ich weiß ganz genau, warum die nicht vorne stehen. Komponisten, die sich manchmal spröde geben, manchmal zum sehr geschwätzigen neigen, aber in anderen Stellen wieder wunderschön. Ich habe mich ganz viel mit Dussek beschäftigt zum Beispiel, der natürlich im Schatten von Beethoven steht, vieles aber vorweggenommen hat, was Beethoven später gerne aufgegriffen hat. Aber Komponisten, hinter deren Text sich so wahnsinnig viel verbirgt, was sich nicht auf Anhieb erschließt und die Widersprüche haben und wo ich das Gefühl habe, denen kann ich als Interpret helfen. Da gehe ich mal ran, das ist auch noch nicht alles zu Ende erforscht, Licht reinzubringen. Das ist etwas, was mir zum Beispiel persönlich sehr liegt.
Das ist eine Art von Aufklärung auch, Licht in etwas hineinzubringen.
Im wahrsten Sinne, ja. Das ist nicht immer unbedingt der letzte Schluss sozusagen. Es muss auch noch Geheimnisse geben. Und trotzdem ist das eines der Dinge, die mir einfach besonders wichtig sind. Erstmal Klarheit in den Text zu kriegen, Zusammenhänge zu schaffen, zu phrasieren und zu durchleuchten. Ich meine, ich spiele genauso Beethoven, Mozart, Haydn, Schumann. Ne? Aber die anderen Dinge sind natürlich die, durch die man dann schneller auch einen bestimmten Stempel kriegt, den ich auch gar nicht ablehne.